NTD, Houston flight on 212.
Go ahead, flight.
For the record, I'm go.
Oh, da kommt ein Stückchen Zukunft. Jetzt ist es Gegenwart. Und jetzt schon wieder Vergangenheit. Tschüss, Stückchen. Wir werden dich vermisst haben.
Fritz.
Und das hört man.
Nummer 275, Norwe Bumm. Hallo und herzlich willkommen zum 275. Kompott, den ich am heutigen, naja, zwischendurch immer wieder sonnigen Freitag, dem 29. Juli 2011 aufgenommen habe.
It is 12, 18.
Jawohl, ja. Der Titel erklärt sich schon in Teil 1 fast von selbst. Hat nämlich mit dem Norwe-Bumm zu tun. Wie überraschend. Das Intro ist aus der Fritz-Intro-Kiste gefallen, beziehungsweise die erste Hälfte davon ist von einem gewissen Shuttle-Start, dem letzten. Aber ja. So, und ansonsten gibt es hier wieder die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive wieder Space-Meldungen. Da war ich auch ganz überrascht von. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, indem ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich erstmal drei Atommeldungen aus Japan verstaut habe, danach mich ganz in Ruhe mit dem Norwe-Bumm befasst habe, dann noch ein paar Terrormeldungen dagegen gehalten habe und noch zwei Bankenmeldungen dazu. Wetter, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch egal, weil eigentlich bin ich drinne und uneigentlich habe ich diese Aufnahme hier nämlich schon mal gemacht, nämlich heute früh. Aber aus irgendeinem mir völlig schleierhaften Grund weigert der Mac sich gerade im Finder Dateien zu kopieren. Die kopiert er zwar, aber dann verschwinden sie wieder. Da könnte ich mir eigentlich bei Gelegenheit glatt mal einen Termin im Store shoppen. Fällt mir gerade so ein. Und deswegen kann ich das hier jetzt alles nochmal ganz von vorne aufnehmen. Weil das ja so viel Spaß macht. Beziehungsweise das kann ich deswegen nochmal ganz von vorne aufnehmen, weil diese eine Datei sich nämlich aus irgendeinem mir völlig schleierhaften Grund nicht restoren ließ und weil das nicht schön ist, die immer wählen Mac. 10.40 Uhr, Samstag 30. kommt hin, 10.40 Uhr, ja, nehme ich 10.40 Uhr, 10.40 Uhr passt mir gut. Was da im Hintergrund übrigens redet, ist der LHC-Announcer. So. Jetzt muss ich mich mal eben anmelden. Und ich habe einfach nur keinen Bock drauf, heute noch irgendwie groß draußen unterwegs zu sein. Deswegen nehme ich das jetzt hier gerade hier auf. So, dann habe ich morgen sogar das R mit dabei. Weil mir ja sonst noch glatt hätte langweilig werden können. So. Aber was ich ja eigentlich an Themen versteckt habe, ist erstmal die Atomecke Japan. Da gibt es nämlich einen Zeitplan. Und zwar gab es da letzten Freitag eine Telepolis-Meldung. Der Versuch, das in den Reaktoren 1, 2 und 3 von Fukushima befindliche hochradioaktiv belastete Wasser 120.000 Tonnen zu reinigen und für weitere Kühlung zu verwenden, läuft nicht zur Zufriedenheit. Nach Angaben von Betreiber TEPCO, der mittlerweile ein wenig auskunftsfreudiger ist bzw. sein muss, hatte die Anlage am Reaktor 1 vom 13. bis zum 19. Juli nur 53% der erwarteten Leistung erbracht. Das war der geringste Wert seit Juni, als die Anlage in Betrieb genommen wurde. Eigentlich sollte die Anlage in der Stunde 50 Kubikmeter reinigen, schaffte aber nur 37, offenbar weil aus den Schläuchen Wasser austritt, weswegen Teile der Anlage immer wieder ausfallen. Problematisch ist dies deswegen, weil weiterhin Wasser zur Kühlung benötigt wird. TEPCO will bis August die Leistung auf 90% hochfahren, aber das ist erstmal nur nach außen hin versprochen, wie das so oft geschehen ist. Die Situation ist symptomatisch für den Umgang mit der Atomkatastrophe in Fukushima. Der zeigt, wie wenig vorbereitet man war. Auch die zögerlich vorgenommene Hilfe von außen offenbart eine große Hilflosigkeit. Blablabla. Die Regierung hat dann jedenfalls nochmal einen Zeitplan rausgerückt. Sie wollen innerhalb von 3 Jahren die Brennstäbe aus den Kühlbecken entfernt und Behälter für das radioaktive Material in den Reaktoren gebaut haben. Jetzt frage ich mich, was meint Kühlbecken? Sind Kühlbecken die Abklingbecken? dann sollte das da eigentlich relativ übersichtlich sein, da Teile rauszuholen, weil die klingen da schon ab. Da ist nichts mehr dran. Die sind nicht mehr gefährlich. Also nicht mehr so gefährlich wie das geschmolzene Material, was im Zweifelsfall sich auch in 3 Jahren noch nicht trivial entfernen lassen dürfte. Und man will Schutzwände aus Beton bis zu 30 Meter tief in den Boden bauen, um zu verhindern, dass radioaktiv belastetes Grundwasser ins Meer abläuft. Jetzt bereits habe man eine stabile Kühlung der Reaktoren geschafft, was dank des Reinigungssystems ermöglicht wurde, das aber, siehe oben, offenbar mit einigen Problemen kämpft. Aus den Reaktoren soll nur noch ein 2/1000000stel der Radioaktivität in die Atmosphäre entweichen. Und dann wollen sie bis spätestens Oktober einen Cold Shutdown erreichen, was effektiv heißt, die Kühltemperaturen unter 100 Grad Celsius, die im Moment so irgendwo zwischen 100 und 125 Grad liegen. Und die Strahlung wollen sie runterdrehen und dann denken sie laut drüber nach, wenn sie die Erdoberfläche dekontaminiert haben, da wieder Leute hinlassen zu wollen in die zwischen 20 und 30 Kilometer um das AKW befindliche Zone. Dazu fällt mir nur ein Hell no, also ich würde da nicht hinziehen. So, dann gab es IAEO-Bullshit. Die Internationale Atomenergiebehörde hat Japan Fortschritte bei den Arbeiten im zerstörten Kernkraftwerk Fukushima bescheinigt. Das Kühlsystem in den Reaktoren könne voraussichtlich bis Anfang 2012 stabilisiert werden, erklärte die UNO-Organisation in Wien. Nach dem Erdbeben und dem Tsunami vor 4 Monaten war es in Fukushima zu einer Reihe von Kernschmelzen gekommen. Bla, Fasel. Also sie bescheinigen, dass die Fortschritte machen. Ja, ach, alles andere wäre auch echt eine total negative Überraschung. Von daher, ja. Achso, und der Betreiber des japanischen Atomkraftwerks Hamaoka kündigte unterdessen den Bau einer Schutzmauer gegen Tsunamis an. Das Unternehmen reagiert damit auf eine Anordnung von Ministerpräsident Kan, das Atomkraftwerk sicherer zu machen. Hamaoka liegt an der Pazifikküste südlich von Tokio. Ja, und war ja abgeschaltet worden, weil da einigermaßen klar war, dass so erdbebengefährdet gelegen, dass das AKW beim nächsten Erdbeben sehr wahrscheinlich komplett flöten geht. Aber hey. So, dann gibt's Amano-Such. Der ist nämlich zu Besuch gewesen, der Chef der IAEO. Amano ist zu einem ersten Besuch des zerstörten Atomkraftwerks Fukushima in Japan eingetroffen. Amano sagte bei seiner Ankunft in Tokio, er wolle so weit wie möglich in die Anlage hineingehen und auch mit Arbeitern sprechen. Dies meldete die Nachrichtenagentur Kyodo. Der IAEA-Chef wird Fukushima morgen besichtigen, blablabla. Zu mir spontan einfiel, hey, Reaktordruckbehälter Innendienst. Na, er will so weit wie möglich reingehen? Ja, kann er dahin gehen, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist seit dem Erdbeben. Höhö. Hat er nicht, soweit ich weiß. So, genau, das waren die Atommeldungen. Dann hatte es sich dann nämlich auch schon. Und dann kommen wir zu der titelgebenden Norwebum-Veranstaltung, die da erstmal damit losging, dass Freitag... Mittag, also ziemlich genau vor einer Woche, weil jetzt haben wir 15.41 Uhr, gab es eine Tagesschau-Eilmeldung, Explosion in Oslo, unbekannte Ursache, unbekannte Anzahl Opfer. So, das war erstmal für mich in der Kategorie, ja Gott, da hat halt mal was bumm gemacht. Ja, wo auch immer das nur hergekommen ist. Dann hat sich allerdings relativ schnell herausgestellt, dass das Bumm nicht nur ein einfaches Bumm war, sondern wohl eher irgendwie von einem Menschen verursacht. So, Bombe. Und, da hat sich dann auch relativ schnell rauskristallisiert, dass das Bombe im Regierungsbezirk, also so irgendwie Dunstkreis, die Regierung sitzt da wohl auch nicht weit weg, aber war wohl eh gerade keiner da, weil ist ja Sommer, die sind dann irgendwo, wo es tatsächlich Sonne gibt, wenn es nicht in Norwegen sogar Sonne gibt. Und war an sich erstmal noch nicht so der große Knall. Der große Knall war dann eine Meldung, die dann erst so als kleine Nebenbei-Meldung da noch mitkam. Ach, übrigens, wir haben gehört, auf einer Insel, den Namen ich immer nur dann aussprechen kann, wenn ich den entweder gerade gehört habe oder geschrieben vor mir sehe, bei einem sozialdemokratischen Jugendferienlager, da wäre ein als Polizist verkleideter Mann aufgetreten und hätte irgendwie Kinder erschossen. Menschen erschossen. So, noch ein Stückchen später kam raus, ja, also da ist einer, und es war wohl auch derselbe Mensch, hin und hat da Leute umgebracht. Nicht nur Kinder, aber wohl zu einem nicht unwesentlichen Teil Kinder, weil Kinder- und Jugendcamp, ne, da sind wahrscheinlich mehr Kinder als Erwachsene. So, das war Stand Freitag im Lauf des Abends. Dann gab es am Samstag früh die Meldung, dass er festgenommen wurde. Es handelt sich um, nicht wie die ganzen angeblichen, ach so tollen Terrorexperten zuerst vermutet hatten, ja, da ist was in die Luft geflogen. Na, das kann ja nur Al-Qaida gewesen sein. Das war dann auch ganz interessant zu beobachten. Ich habe mir das dann hinterher nur die Überreste davon angeguckt. Ich habe mir das dann nicht live angeguckt. Aber es haben dann wohl auch irgendwie alle angeblichen Terrorexperten sofort gemutmaßt, ja, also Explosion, das kann eigentlich nur Al-Qaida heißen. Was dann zu dem spannenden Nebeneffekt geführt hat, dass plötzlich eine ganze Menge Leute ziemlich dummen Nonsens gelabert haben. Also inklusive irgendwie einem Elmar Thewissen im ZDF, der, ja, und die Sicherheitsbehörden haben mir versichert, sie gehen auch von einem islamistischen Anschlag aus. Turns out, nein, es war weder islamistisch noch irgendwie sonst von irgendeinem fremdländisch aussehenden Menschen, sondern festgenommen wurde ein 32-jähriger Norweger, die Nachrichtenagentur NTB meldet, über das Motiv sei noch nichts bekannt, doch vermutet die Polizei nicht, dass der internationale Terrorismus hinter der Tat stecke. Ein 32-jähriger, der stand inzwischen wohl alleine gehandelt haben soll, sich selber als Christ bezeichnet hat und am rechten Rand der Parteienlandschaft rumschwirrte. Oder anders ausgedrückt, ein rechtsextremer Terrorist. So, und interessant war dann auch die Nachrichten-Coverage, die dann plötzlich, als dann klar war, okay, es waren keine islamistischen, keine Menschen islamischen Glaubens, die ihre Religion vorschieben, dann war es plötzlich kein Anschlag mehr, sondern dann war es ein Amoklauf. Und auf die Idee, so Übungen, die sonst gerne beim Islam gemacht werden, so von wegen, ja, dann soll sich doch die Religionsgemeinschaft mal vom Terrorismus abwenden. Die soll mal erklären, wie uncool sie das findet. Ist hier dann spannenderweise nicht passiert. Also auch mit der evangelischen Kirchengemeinde, in der Kerl wohl regelmäßig war, hat niemand aufgefordert, dass sie doch jetzt bitteschön sich von ihm distanzieren mögen und von dem Terror und was weiß ich nicht. Es fällt irgendwie in die Kategorie Elvis. Aber hey. Genau, und da war Stand in der Nacht zu Samstag waren es mindestens 7 Menschen in Oslo und etwa 15 Verletzte. Durch die Detonation wurden mehrere Gebäude beschädigt und dann der Amtssitz des Regierungschefs, bliblablub. Und auf der Insel gab es mindestens 10 Tote. Bei der anschließenden Ermittlung wurde auf der Insel auch Sprengstoff gefunden. So, das war dann Stand Samstag. So, weiter geht's. Pfeife dazu. Der mutmaßliche Terrorist von Norwegen war ein konservativer Christ. Also wenn das so ist und sie sich doch nicht mit irgendeinem und sich doch nicht irgendeinen Al-Qaida-Link aus dem Arsch gezogen oder sonst wie auf die Moslems Ausrufezeichen schieben können, dann muss die Geschichte aber schnell wieder aus den Medien verschwinden. Die macht uns das ganze Terrornarrativ kaputt. Lustig ist seine mutmaßliche Facebook-Seite. Da steht, er guckt Dexter, mag den Film 300, das Buch 1984 und zockt World of Warcraft. Wenn davon der Christian Pfeiffer erfährt, dann haben wir den Rest des Sommerlochs wieder eine Killerspiele-Debatte am Bein. Nur, dass mir irgendwie nicht bekannt wäre, dass in WoW es irgendwo eine Übung gibt, wo man hingehen soll und Kinder erschießen soll. Denn wenn ein Linker ausflippt, ist das Linksterror. Wenn aber ein Rechter ausflippt, warin ist die Killerspiele? Oh, das ehemalige Nachrichtenmagazin probiert es doch mit. Die Moslems sind hier die Bösen und zwar auf diese innovative Art. In islamistischen Internetforen wurde die Nachricht über eine Explosion im norwegischen Regierungsviertel von Anhängern Al-Qaidas als frohe Nachricht bejubelt. Update. Frank tippt, dass sie noch herausfinden, dass der Islam konvertiert war. Möglicherweise über eine Islam-WoW-Gilde rekrutiert, die dann virtuell Anschläge trainiert haben. Dann könnten wir die Killerspiele-Debatte gleich noch ein bisschen beschleunigen vom Tötungssimulator zum Cyberterror-Camp. Update, haha, oh Mann, jetzt soll er auch noch ein Freimaurer gewesen sein und ausgerechnet jetzt ist mein Popcorn alle. War dann auch ganz spannend zu beobachten. So, dann, ist im Laufe des frühen Samstags sind es dann plötzlich mindestens 80 Opfer gewesen. Bislang war von mindestens 10 Toten auf der Insel die Rede. Bei der Bombenexplosion in Oslo starben mindestens 7 Menschen. Und die Frage, die sich mir aufdrängte, ist, wieso kommen da auf einmal so viel mehr? Naja, es sah dann danach aus, dass sie wohl irgendwie einfach mal ein bisschen gesucht haben und Unmengen an Leichen getroffen haben. Weil der hat da wohl wirklich massiv Leute erschossen. Da soll dann auch irgendwie mit dabei gewesen sein. Da haben sich dann irgendwie die Boulevardmedien auch gleich noch wieder drauf kapriziert. Wenn ich so halte, kann ich das deutlicher hören. Da haben sich die Boulevardmedien auch gleich noch drauf kapriziert, dass irgendwie ein Verwandter von irgendeinem Royal da auch auf der Insel gewesen sei und jetzt auch tot und das ist auch noch Samstag. So, dann Reaktion der norwegischen Regierung. Die beiden Anschläge in Norwegen werden nach den Worten von Ministerpräsident Stoltenberg das Land verändern. Die Antwort müsse noch mehr Demokratie und Offenheit sein, sagte Stoltenberg in der Nacht in einem Krankenhaus von Oslo, wo er Verletzte besucht hatte. König Harald forderte seine Landsleute auf, in der schlimmsten nationalen Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zusammenzustehen. Bundespräsident Wuffi, bla, fassel. Na, also die Reaktion, die hier passiert wäre, wenn hier irgendwie ein Terroranschlag passieren würde, wäre ja, dass sofort irgendwelche Vollidioten aus dem Gebüsch gehüpft kommen und nach mehr Überwachung, weniger Freiheit, weniger Demokratie, weniger Rechten und so ein Genödel brüllen. In Norwegen die Reaktion, die der Ministerpräsident zeigt, ist zu sagen, hey, der wollte uns unsere Freiheit wegnehmen. Das lassen wir nicht zu. Wir nehmen uns mehr Freiheit, mehr Demokratie. Na, ich sag mal so, eine sehr interessante Reaktion. So, genau. Dann hatte Fefe die Ansprache des norwegischen Premierministers auch noch. Die ist sehr sehenswert, englische Untertitel. Wenn das keine englischen Untertitel wären, wenn der nicht norwegisch sprechen würde und nur in Untertitel dann verständlich wäre für mich, hätte ich den ja glatt in den Podcast mit reingeholt. Da könnt ihr euch aber mal sicher sein. Dummerweise hat der Mann norwegisch gesprochen. Ich kann kein Norwegisch. Ich kann nicht davon ausgehen, dass irgendjemand von euch norwegisch kann oder genügend von euch, dass es einen Spaß machen würde, den als Outro ranzukleben. Deswegen gibt's den nicht. Money quote. We must never cease to stand up for our values. We have to show that our open society can pass this test too, and that the answer to violence is even more democracy, even more humanity, but never naivete. Meint Fefe, man vergleiche das mit der Kriegsrhetorik, die man sonst so nach Terroranschlägen hört. Vorbildlich Norwegen, vorbildlich. Habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Die Powergroups fangen an zu nerven. Dann gab es ein Geständnis. Am Sonntag war die Meldung dann, ja, der Kerl hat gestanden, beide Anschläge auf sein Konto, dass beide Anschläge auf sein Konto gehen. Sein Mandant habe den Sachverhalt eingestanden, sagte der Verteidiger des 32-Jährigen in einem Interview. Unterdessen wurde bekannt, dass der mutmaßliche Attentäter noch kurz vor den Taten offenbar ein 1500-seitiges Pamphlet im Internet veröffentlicht hat. Darin wird zur Gewalt gegen Muslime und Kommunisten aufgerufen. Die Zahl der Toten liegt bei mindestens 92. Also es gibt dann auch noch irgendwie einen Begründungsschrieb. Und was inzwischen auch bekannt geworden ist, dass der wohl, als die Polizei dann endlich nach Ewigkeiten mal auf der Insel eingetrudelt ist, mit erhobenen Händen den Polizisten begegnet sei und sich ohne Widerstand habe festnehmen lassen. Na, also nicht so wie so ein klassischer Selbstmordattentäter, der halt hinterher tot ist, oder ein Amokläufer, der halt hinterher auch tot ist, sondern der hat sich wohl festnehmen lassen und es gab da jetzt also irgendwie so ein Manifest. Wobei der sich da recht großzügig wohl beim Unabomber bedient haben soll. Angeblich. So, dann gab es natürlich auch hier Reaktionen darauf, als wir da den Herrn Uhl hätten. Berlin dpa, die Attentate in Norwegen beleben in Deutschland die Debatte um die innere Sicherheit. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Hans-Peter Uhl, nimmt die Taten mit mehr als 90 Toten zum Anlass, seine Forderung nach Einführung der Vorratsdatenspeicherung zu erneuern. Im Vorfeld müsse die Überwachung von Internetnutzung und Telefonen nur möglich sein, sagt er der Passauer Neuen Presse. Nur so könnten Taten wie die in Norwegen verhindert werden. Da gibt es zwei Dinge, die mir dazu einfallen. Erstens, Norwegen ist, soweit ich weiß, in der EU. Zweitens, Norwegen hat eine Vorratsdatenspeicherung gerade eingeführt. Drittens, und jetzt kommt die Captain Obvious-Stelle, diese gerade eingeführte Vorratsdatenspeicherung hat in diesem Fall übrigens genau gar nichts geholfen. Und nachdem auch inzwischen einigermaßen klar ist, dass es sich wohl tatsächlich um einen alleine handelnden Menschen handelte, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass egal wie viel Vorratsdatenspeicherung der Herr Uhl einführen will, in irgendwelche Öffnungen seines Körpers. Egal wie viel Vorratsdatenspeicherung der hat, das wird überhaupt gar nichts helfen, weil das ist ein Einzeltäter. Der telefoniert nicht mit anderen Tätern. Es gibt keine anderen Täter. Der telefoniert auch nicht mit irgendjemandem, der ihm Aufträge gibt, weil es gibt niemanden, der ihm Aufträge gibt. Oder anders ausgedrückt, das Einzige, was man da dann an Verbindungsdaten ermitteln könnte, wäre, wenn man in dessen Schädel reingucken kann, wie er mit sich selber kommuniziert. Das geht nun ganz offensichtlich nicht. Und damit kommen wir dann zu dem interessanten Ergebnis, dass das alles schlicht und ergreifend totale, dumme Nonsensscheiße ist vom Herrn Zensul. Wie er bei mir Heißt, seit er, was war's, Zensursula gefordert hat? Irgendwie sowas. Aber hey. Dann gab es auch noch GDP-Bullshit, auch am Montag. Nach den Anschlägen in Norwegen hat die Gewerkschaft dämlicher Polizisten, der Polizei in Deutschland die Einführung einer Datei auffälliger Personen verlangt. Man müsse alles tun, um mitzubekommen, wenn jemand mit solch kruden Gedanken auffalle, sagte GDP-Chef Witthaut der Zeitung Die Welt. Weil Konrad Freiberg ja jetzt irgendwie in Rente ist. Der mutmaßliche Attentäter sei vor der Tat im Internet mit extremen Äußerungen aufgefallen. Der CSU-Innenpolitiker Uhl bekräftigte seine Forderung nach Einführung der Vorratsdatenspeicherung. Bla 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 bla. Na, also eine Datei mit auffälligen Personen. Aha. Ja. Und was bringt euch auf das dünne Eis, dass er vorher so weit auffällig war, dass einigermaßen klar war, dass der jetzt irgendwie Leute umbringen wollen könnte? Das ist, soweit ich weiß, hat er sein komisches Manifest gerade mal ein paar Tage vorher ins Netz geschubst. Und ansonsten war da irgendwie nichts, wo man was draus hätte entnehmen können, dass der mal demnächst Amok laufen würde. Na, also Datei auffälliger Personen können wir gerne machen. Datei auffälliger Personen, ich plädiere dafür, schon mal die Datei zu starten mit den Herren Uhl, dem Herrn Witthaut und jedem, der sich da sonst noch positiv äußern will in der Richtung. Na, weil die schaffen schließlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland ab. Und soweit ich weiß, ist das mit der Verfassung nicht vereinbar. Jawohl. Dann gab es Unde, der Attentäter von Norwegen, hatte nach Angaben der Bundesregierung wohl keine Verbindung nach Deutschland. Tat und Täter weisen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bezüge nach Deutschland auf, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Die Vorgänge in Norwegen böten auch keine zusätzlichen Argumente für die innenpolitische Debatte in Deutschland, wie die umstrittene Vorratsdatenspeicherung. Das Sicherheitsniveau in Deutschland sei jetzt schon sehr hoch. Die rechte Szene stehe intensiv unter Beobachtung. Brüller an der Sache ist, dass in diesem Manifest-Dingens, ich glaube, Frau Merkel namentlich erwähnt wird, der sich wiederholt auf einen Herrn Bruder, Henrik M., bezieht. Und keine Ahnung, ob Sarrazin auch noch drin vorkommt, aber ne, so richtungsmäßig, naja, also die Pfeifen, die hier ständig Angst verbreiten, die ständig rechte Propaganda von sich geben, die tauchen in dem Zusammenhang interessanterweise in diesem komischen Geschrieb auf. So, dann gab es am Montag die Meldung, dass der 8 Wochen in U-Haft gesteckt wird, davon 4 Wochen in vollständiger Isolation und darf weder Besuch empfangen noch Briefe schreiben oder empfangen. Weil, und er wollte nach eigenen Angaben der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei größtmöglichen Schaden zufügen. Sie sei für die massenhafte Einwanderung von Muslimen verantwortlich und habe dafür bezahlen müssen. Na, also was mir dazu einfällt, ist, das ist nicht druckreif. Also, der kommt jetzt erstmal 8 Wochen in U-Haft und dann mal gucken. Dann gab es am Montag die Angabe, dass nach den Polizeiangaben doch nur, in Anführungszeichen, 76 Menschen ums Leben gekommen seien, 8 bei dem Bombenanschlag in Oslo und 68 auf der Insel, teilte ein Polizeisprecher in Oslo mit. Die Zahl war bisher mit 93 angegeben worden. Die Polizei begründete den großen Unterschied mit der sehr schwierigen Ermittlungslage nach der Bombenexplosion in Oslo und dem Massaker auf der Insel. Da ist sie doch Utøya. Allerdings könne sich die Zahl wieder erhöhen, da noch immer nach Vermissten gesucht wird. Wird inzwischen nicht mehr und 68 ist da wohl die finale Zahl. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass sie erst gesagt haben, naja, also da waren fast 80. Also da waren 80 auf der Insel und jetzt sind es doch nur in Anführungszeichen 68. Wundert mich, haben sie irgendwie Leute mehrfach gezählt? Oder hat er tatsächlich irgendwo Leute so weit zerschossen, dass die in zu vielen Teilen da lagen, als dass man die noch als eine Person identifizieren könnte. Aber hey. So, dann hat Uhl sich auch noch ein zweites Mal in die Presse gekullert. Nach den Anschlägen in Norwegen hat ein innenpolitischer Vollidiot der Unionsbundestagsfraktion Uhl eine stärkere Überwachung des Internets gefordert. Hinter der Tat von Oslo stehe nur scheinbar ein Einzeltäter, sagte Uhl im Deutschlandfunk. In Wahrheit sei das Verbrechen im Internet geboren worden. Dort würden permanent Straftaten begangen, auch in Deutschland. Als Beispiel nannte der CSU-Politiker Volksverhetzung. Es werde zu wenig getan, um hier Aufklärung zu betreiben. Volksverhetzung wird übrigens auch außerhalb des Internets getan, denn soweit ich informiert bin, gab es vorab Drucke von Herrn Sarrazins volksverhetzendem Geschreibsel in den Papiererzeugnissen Spiegel und Bild. Ja, die dürfen doch kein rechtsfreier Raum sein. Na, also, was der Uhl sich da zusammengeschrieben hat, da rege ich mich auf. Na, auch ganz interessant, es gab da innerhalb der Unionsfraktion dann auch schon eine Reaktion, nämlich Peter Tauber hat also der ist irgendwie einer von den Leuten, die in der Enquete-Kommission rumsitzen, und der hat in seiner eigenen Internetpräsenz, in seinem eigenen Weblog, veröffentlicht, dass er übrigens aufs Härteste diesen Aussagen widerspricht. Eine Vorratsdatenspeicherung hätte schlicht nichts gebracht. Okay. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Wiefels-Pütz verlangte, die Debatten mit mehr Augenmaß und Verstand zu führen, als hätte der zu seiner Zeit, als der in Debatten lautstark rumgebrüllt hat, irgendwas an Augenmaß bewiesen. Aber hey. Manchmal müsse man eher mal schweigen, betonte Wiefels-Pütz ebenfalls im Deutschlandfunk. Jetzt über Patentrezepte zu diskutieren sei nicht hilfreich. Die deutsche Sicherheitspolitik könne nicht mit dem Massenmord von Oslo verknüpft werden. Aber als die angeblichen Islamisten da die Twin Towers runtergebombt haben, da musste erstmal der Chili-Katalog kommen, der Otto-Katalog kommen. Herr Wiefels-Pütz, können Sie mir noch mal eben kurz auf die Gedächtnissprünge helfen? Wer war da an der Regierung? Wer hat das beschlossen? Was? Rot-Grün? So. Die Power Group 7 immer noch. Ach süß, und jetzt habe ich hier natürlich kein Motorflugzeug. Dann ist der Hermann gegen VDS. Berlin dpa. Nach dem Blutbad in Norwegen wird in Deutschland über die Vorratsdatenspeicherung diskutiert. Nach Einschätzung von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann helfe sie allein, bei allen agierenden Tätern allerdings wenig. Man könne Einzeltäter wie jetzt in Norwegen auch in Deutschland nie ausschließen, sagte Herrmann dem Bayerischen Rundfunk. Das wiederum wirft dann die interessante Frage auf, wie kommt es, dass der Herrmann auf einmal eine Captain Obvious, aber eine intelligente Aussage tätigt? Was ist mit dem kaputt? Das würde mich wirklich mal interessieren. Aber ja. Dann, da habe ich keine schöne Quelle gefunden. Da gab es irgendwie, ich meine, Tagesschau hatte da was, aber die sind mir immer ein bisschen zu lang, als dass ich die hier reinklüben will. Bund deutscher Kriminalbeamter, der hat dann nämlich mal wieder einen Alarmknopf fürs Internet gefordert. Weil, wenn man das Internet benutzt, dann muss man doch auch einen großen roten Alarmknopf neben sich haben. Wie ist das eigentlich beim Telefon, wenn man das Telefon benutzt? Ich fordere einen Alarmknopf fürs Telefon. Weil wenn mich jetzt jemand anruft und beleidigt, dann möchte ich doch sofort die kriminelle Polizei alarmieren können. Oder so. Däh. Dann gab es gestern noch die Ansage, dass der Prozess wohl erst im nächsten Jahr beginnen werde. Der norwegische Generalstaatsanwalt sagte dem Rundfunksender NRK, der Fall sei so umfassend, dass die Ausarbeitung einer Anklageschrift längere Zeit dauern werde. Anklage könne frühestens zum Jahreswechsel erhoben werden. Und damit bestätigte er Überlegungen, wonach der Täter wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden könnte. Was dann nämlich eine 30-jährige Haftstrafe ermöglichen würde, wenn sie ihn einfach nur wegen Massenmord anklagen und verurteilen sollten, dann gäbe es nur, 21 Jahre. Also eine echte lebenslange Haft haben die an sich nicht, aber es gibt da wohl auch Mittel und Wege, wie man dann da rumdödeln kann. Aber die haben halt nun mal eher noch eine freiheitliche Gesellschaft. Ist schon ganz spannend. In Brüssel beraten Antiterrorexperten aus den EU-Ländern und Norwegen über Konsequenzen aus den Anschlägen. Bei dem Treffen geht es um den Austausch von Informationen. Beschlüsse sollen nicht gefasst werden. Reicht schon. So, genau, das waren die Norwebom-Meldungen. Dann gab es noch ansonsten Terrormeldungen, wie zum Beispiel Gegenpropaganda von SLS. Der Streit um die Sicherungsverwahrung für Schwerstverbrecher ist wieder voll entbrannt. Mehrere Landesminister werfen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger vor, mit ihren Eckpunkten für die bis 2013 anstehende Reform die Sicherheit von Frauen und Kindern aufs Spiel zu setzen. Und denk doch an die Kinder! Nein. Die FDP-Ministerin wies die Kritik entschieden zurück und hielt den Landesministern unverantwortliche Stimmungsmache vor. Sie erinnerte daran, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem Grundsatzurteil im Mai entsprechende Vorgaben gemacht habe, über die sie sich bitteschön nicht hinwegsetzen darf. Aber hey, ist eine Meldung vom letzten Freitag. Am Samstag gab es dann bei Fefe die Meldung, dass hier die 12 Überwachungskameras, die Reeperbahn bisher überwacht haben, abgeschaltet werden. Abgeschaltet, nicht abgebaut. Wegen Nutzlosigkeit. Na, also die Dinger haben offensichtlich nicht geholfen, irgendwas zu verhindern oder aufzuklären oder sonst wie. Na, also mal ganz davon abgesehen, dass noch nie eine Überwachungskamera irgendwas verhindert hat. Das Einzige, was die Überwachungskameras erreichen, ist, dass dann jemand, der irgendwas Böses tut, dann schneller identifiziert wird. Was allerdings gegebenenfalls dem Opfer nicht mehr hilft. Na, also wenn jetzt irgendwie jemand abgestochen wird, dann bringt das niemandem was, dass da eine Kamera hing, weil dann wird nur der Messersteher dann entsprechend in den Knast gestopft, aber der Tote kommt davon dann doch nicht wieder. habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann gab es Brüllrechts. Berlin, der PA-Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich sieht hierzulande keine unmittelbare Gefahr für rechtsextremistische Terroranschläge. Man beobachtete in Deutschland auch die rechte Szene intensiv, sagte er der Bild am Sonntag. Hinweise auf rechtsterroristische Aktivitäten lägen derzeit nicht vor. Die abscheulichen Taten in Norwegen belegten aber erneut, welche Gefahren von fanatisierten Einzeltätern ausgehen können, so Friedrich. Und zwar unabhängig von ihrer Motivlage. Eine offene Gesellschaft sei immer verwundbar. Es gibt hier also keine Gefahr von rechts. Das nehmen wir jetzt einfach mal zur Kenntnis. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Und zwar jetzt. Leverkusen, DPA. Auf ein Mehrfamilienhaus in Leverkusen ist am frühen Morgen ein Brandanschlag verübt worden. In dem Haus wohnen nach Polizeiangaben Sinti und Roma. Na Mensch, das kann ja eigentlich nur islamistischer Terror gewesen sein, ne? Wobei, wie war das Zitat, was Holgi immer durch die Gegend getragen hat, von wegen, das kann nur islamistischer Terror gewesen sein, alles andere wäre Spekulation, ist, glaube ich, ein Titanic-Zitat. Bilde ich mir ein, dass das irgendwie mal als Titanic-Zitat gekennzeichnet mir über den Weg gehuscht kam. Unbekannte hätten mehrere Brandsätze in die Erdgeschosswohnung geschleudert, sagte ein Polizeisprecher. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben unverletzt. Ein rechtsradikaler Hintergrund kann demnach nicht ausgeschlossen werden. Zeugen berichteten von bis zu 4 Tätern. 2 von ihnen sollen dunkel gekleidet und kahlköpfig gewesen sein. Die armen Männer hatten bestimmt gerade eine Chemotherapie. Dann hat Nordrhein-Westfalen eine Einrichtung für aus der Sicherungsverwahrung entlassene Häftlinge geschaffen. Das Therapiezentrum in Oberhausen soll Ende August bezogen werden. Dort können bis zu 18 psychisch gestörte ehemalige Straftäter unterkommen. Dazu wurde eine frühere Justizvollzugsanstalt für 1,2 Millionen Euro umgebaut. Vor allem wurden die Sicherungssysteme versteckt und die Zellen vergrößert. Träger ist der Landschaftsverband Rheinland. Weil an sich... aus Sicherungsverwahrung entlassene Personen schlichtweg nicht mehr in den Knast gestopft werden dürfen. Also mal ganz davon abgesehen, dass es da ja ohnehin immer noch das Grundkonzept benötigt, was macht man mit Leuten, die man nicht in Freiheit lassen will? Weil unbegrenzt lange festhalten ist einfach juristisch nicht drin. Ja, das hat ja nun ziemlich deutlich der EGMR und das BFFG gesagt. Dann gab es Brüllrechtswarn. Berlin DPA. Nach dem Doppelanschlag in Norwegen hat Innenminister Hans-Peter Friedrich vor rechten Autonomen in Deutschland gewarnt. Der CSU-Minister sagte der Rheinischen Post, die Zahl der gewaltbereiten Rechtsextremisten steige, sorgen manche. Sorgen machen Friedrich vor allem die sogenannten nationalen Autonomen, die sich, wie er sagt, zunehmend nach dem Beispiel der Linksautonomen formieren. Eine rechtsextremistisch motivierte Tat in Deutschland nach dem Osloer Muster lasse sich nie ausschließen, sagte Friedrich. Ach, nun doch. Das klang eben noch irgendwie völlig anders. Nein, und wir haben hier überhaupt gar keine rechtsextremen Probleme. Nein. Ja, aber wir können es ja nicht ganz ausschließen, ne? Weil die bösen Linken sind ja das böse Vorbild. Wenn man sich da die entsprechenden Statistiken anguckt, die das Innenministerium, soweit ich weiß, veröffentlicht, dann darf einem auffallen, dass irgendwie Anzahl Taten mit Personenschaden verursacht durch Linksextreme. Also ich weiß nicht, ob da überhaupt schon mehr als 0 steht, aber also bei Rechtsextremen ist die Zahl nachweislich mehr als 0 und die Zahlen insgesamt sind auch alle irgendwie rechts ein bisschen höher. Ich weiß auch nicht. Na, mag jetzt irgendwie sein, dass irgendwie ein oder das Innenminister gerne mal auf dem rechten Auge ein bisschen blinder sind als auf dem linken, aber ja. So, dann Nacktestende. Nach 10 Monaten endet am Sonntag der erste deutsche Test von 2 Körperscannern für den Einsatz bei der Sicherheitskontrolle für Flughäfen. Rund 793.000 Passagiere haben seit dem 27. September 2010 auf dem Hamburger Flughafen die beiden Geräte freiwillig benutzt, teilte das Innenministerium mit. Die Ergebnisse des Tests sollen in den kommenden Wochen analysiert und bewertet werden. Die Geräte entdeckten auch kleine und nichtmetallische Gegenstände, die herkömmlichen Detektoren entgehen. Ja, und vor allen Dingen entdecken sie auch Dinge, die es gar nicht gibt. Na, die sind ja damit aufgefallen, dass sie eine False Positive Rate hatten, die jenseits von Gut und Böse rumlag, sodass also effektiv jeder, der durch das Ding durchgewandert ist, nochmal eine zweite Kontrolle benötigte. Ja, ich meine, wenn jeder kontrolliert werden muss, dann kann man sich die Dinger auch gleich komplett klemmen. Kann man einfach jeden kontrollieren. Da sollte ja dann irgendwann mal ein Software-Update kommen. Von dem habe ich dann allerdings auch nichts mehr gehört. Aber immerhin, der Test endet dann. So, dann gibt's noch was von den Banken. Pseutarp hätte ich hier. Fefe. Erinnert ihr euch noch an die US-Bankenrettung TARP, wo sie US-Treasury den ranzigen Banken Milliarden geliehen haben? Wo es damals hieß, hey, das seht ihr nie wieder, das Geld. wo es jetzt heißt, sie hätten so gut wie alles zurückgekriegt und sogar noch Profit gemacht? Nun, im Prinzip ja. Nur haben die Banken das zurückgezahlt, indem sie sich von anderen Treasury-Programmen das Geld geliehen haben, um das zurückzahlen zu können. All of which is to say that these banks repaid cash owed to a program run by the Treasury Department by borrowing from another program run by the Treasury Department. Super, so ein Aufschwung, wie wir die alle gerettet haben. Da können wir uns jetzt richtig gut fühlen. Und was das für ein schöner Win-Win ist. Die Banken können demonstrieren, dass sie stabil sind und die Kohle eigentlich gar nicht brauchten. Die Regierung kann demonstrieren, dass ihr Vertrauen in die Banken gerechtfertigt war und ihr Programm ein Erfolg war. Und Geld ist trotzdem noch nicht mehr da. Ja, in der linken Hand war eben noch Geld. Da gibt das dann dem da drüben. Der da drüben nimmt Geld aus der rechten Hand, gibt mir das und behält das, was er da eben hatte oder so. Ne? Bö. Mir fällt da gerade kein blödes Beispiel ein. Egal. Am Montag gab es dann die Bankchefs, nämlich die Deutsche Bank wird jetzt eine Doppelspitze bekommen. Hatte sie wohl früher auch schon mal, aber jetzt kriegt sie wieder eine Doppelspitze, nachdem Ackermann sich dann demnächst zurückzieht. Und zwar sollen der Investmentbanker Anshu Jain und Deutschlandchef Jürgen Fitschen zusammen die Chefität ab Mai 2012 geben. Wie der Konzern mitteilte, Ackermann räumt seinen Posten ein Jahr früher als geplant, bleibt dem DAX-Konzern aber erhalten. Der 63-jährige Schweizer soll künftig den Aufsichtsrat führen, wobei putzigerweise es in den entsprechenden Gesetzen eine Regelung gibt, dass dann eine Karenzzeit von 2 Jahren einzuhalten ist. Die kann nur überbrückt werden, wenn 25% des Kapitals das explizit abnicken. Na, das hat einen Grund, dass der Aufsichtsrat, der den Vorstand beaufsichtigt, eben gerade nicht ein ehemaliger Vorstand sein soll und schon gar nicht einer, der eben noch Vorstand war. Na, weil dann beaufsichtigt der im Wesentlichen, wie die seine Sachen weitermachen. Und dass der dann eine gute Aufsicht ist, darf bezweifelt werden. Aber hey, Deutsche Bank, die ist keine Deutsche Bank, die heißt nur so. So, und dann kommen wir nach 34 Minuten in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es von Bahrenfeld Sonntag 1919 Rapalje, The Crown and the Ring, auch bekannt als Manowar-Titel. Wobei, hatte ich ja vor Ewigkeiten schon mal irgendwann gesagt, den Manowar-Titel habe ich mir mal irgendwann angehört und festgestellt, dass ich die Rapalje-Version irgendwie besser finde. Aber ja, 4 Minuten 59 ist die lang. Kriegt ihr dann auf die Ohren, gefolgt von NSFW Nummer 32. Holgi regt sich auf über Broder, 5 Minuten 24 ist das lang. Dann nochmal gefolgt von Politikum von gestern, nämlich christlich und fundamental in 3 Minuten 39 auch nochmal betrachtet. So, und dann ist das knallgrün. Dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Ich bin gerade noch überlegt, dass ich den Mac nochmal einmal durchtauchen kann. Vielleicht geht es ihm dann ja besser. Genau, dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen und was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Für den Fall, dass ihr mich mit Feedback bewerfen wollt, mir sagen wollt, wo ich recht hatte oder wo ich total Blödfug geredet habe oder sonst irgendwie eine Form von Reaktion zeigen wollt, könnt ihr mich bei Twitter @comport anschreiben, mir eine Mail an compiblog@googlemail.com schreiben, mich bei Google Plus erwähnen oder einen Kommentar im compiblog.de compot 275 Teil 1 hinterlassen. Das erreicht mich alles. So, und dann sage ich viel Spaß mit The Crown and the Ring und bis zum nächsten Mal, wenn dir nichts dazwischen kommt.
Ein großes Musikinstrument, damit er es lang aussieht. jetzt sieht er ein bisschen aber er ist genau wie Obelix. Er hat nur große Knochen. Genau. Ja, das Instrument ist sehr klein und ich bin auch sehr schlank, natürlich. Bei mir passt es wohl gut. Passt es jetzt? Okay, das will ich. Also abgehauen. Ja, sorry, William.
Ich habe kein Problem mit meinem Körper. Du mehr, glaube ich.
Und jetzt wieder mal ein riesiger, heftiger.
Ist das schlimm, wenn jemand anderes ein Problem mit deinem Körper hat?
Jetzt wieder mal ein riesiger, heftiger Rockballade. So, schön. Ja, naja. Also, Deep hat kein Tinte mehr auf die Füller. Haar auf den Streichstoch.
Ein Bogen heißt das.
Tinte.
Ein Streichstoch. Hört sich auch gut an.
Streichstoch. Heute ist ja Deutsch. Streichstoch.
Ich bin jetzt noch mit einem Streich, doch?
Ja.
right, blazing up to the sky. Chains of flame, they hold a fiery strife. I'll see you again when I die. Oh, high and mighty, alone we are king. Whirlwinds of fire, we rise.
Außer auf dem Moped, da finde ich Regen nicht so geil. Ansonsten wäre ich auch schon mal mit dem Motorrad irgendwie da hochgefahren nach Norwegen.
Das Land hat es nun wirklich schwer erwischt. Ich muss sagen, das ist wirklich eine so eine haarsträubend furchtbare Geschichte.
Ey. Vor allen Dingen, ich habe
also
Freitag gesendet. Ja, ich habe Freitag die Ferngespräche gesendet. Und da meldete sich noch jemand per Twitter, meinte hier, ich sitze gerade in Oslo am Flughafen, war 100 Meter von der Explosion entfernt, vorhin am Busbahnhof.
Ja.
Dann haben wir noch kurz telefoniert, haben so, das war noch Geplänkel, weil da waren irgendwie, ja, keine Ahnung, 12 Tote oder so, also irgendwie noch was schlimm,
ja.
Oder 7, oder was schlimm genug ist, aber irgendwie noch in so einem Bereich, wo du denkst, naja, okay, fuck, scheiße, dumm gelaufen. Und da hatte ich noch gar nicht mitgekriegt, dass der auf dieser Insel rumgeballert hat. Und dann gingen ja schon die ersten Spekulationen, dass Al-Qaida war's und so.
Ja,
und,
ja.
Das hat mich nachträglich, hat mich das extrem erschüttert, dass ich das so lapidar gesehen habe, was da passiert ist, weil ich noch nicht das ganze Bild gesehen habe. Weil jetzt sind wir bei über 100 Toten, wovon irgendwie 80 Kinder sind, die dieses Arschloch erschossen hat. Was sagt eigentlich? Das ist Wahnsinn. Ich finde, ernsthaft, ich finde ein Selbstmordattentat irgendwo in einem vollbesetzten Fußballstadion, meinetwegen, finde ich nicht so verwerflich, wie irgendwo sich einzuschmuggeln in einer Polizeiuniform, also den Leuten, denen man eigentlich vertraut, den Leuten, denen man das Gewaltmonopol überlässt, sich einzuschmuggeln und dann einfach Kinder zu erschießen. Was für ein Arschloch. Und diese ganzen rechtsradikalen Säcke, die das Internet gerade vollschreiben, die begrüßen das auch noch, was der macht. Die, weißt du, anstatt, guck dir mal an, was da geschrieben wird. Da passiert nicht irgendwie, dass jemand so, oh fuck, ich glaube, wir haben falsch gelegen mit unserem ganzen Hass, mit unserer Hasspredigerei, weil das ist das Ergebnis von Hasspredigten, sondern die stellen sich auf den Standpunkt, wir waren das nicht, wir sind das nicht schuld, sind verwirrter Einzeltäter.
Ja, die finden dann alle möglichen
Sachen. Henrik M. Broder hat überhaupt keine Verantwortung. Der trägt überhaupt keine Verantwortung an solchen Sachen. Selbst, dass der Typ sich auf Henrik M. Broder bezieht, das kann Henrik M. Broder völlig egal sein, weil der beschreibt ja nur den Zustand, wie es gerade ist. Der ruft ja zu nichts auf.
Hast du den Tagesspiegelartikel gelesen?
Nein, ich lese nichts, was Henrik M. Broder schreibt, weil ich
Henrik M. Broder... Nein, über Henrik M. Broder, also Interview mit Henrik M.
Broder. Nee, auch sowas lese ich nicht, weil ich ertrage...
Er meint, er wäre, ob er denn jetzt irgendwie beunruhigt wäre, meint er, das Einzige, was ihn beunruhigt, ist, ob er für seine Oldtimer noch irgendwie genug Teile bekommt, weil die sind sogar in England.
Was für ein erbärmlicher Fatzke, ja, der da mit seinen komischen rechtsradikalen Schnuller-Nazi-Freunden irgendwie von diesem PI das Maul aufreißt. Das ist so ekelerregend. Ich frage mich wirklich, wie viele Leute müssen verrecken, damit Henrik M. Broder begreift, was er für eine Scheiße baut. Und mit ihm auch noch solche Typen wie der Sarrazin und solche Publikationen wie die Welt beispielsweise, die einfach ohne Sinn und Verstand immer auf so eine unterschwellige Art. Weißt du, die haben noch nicht mal die Eier, sich offen hinzustellen und zu versuchen, Spaltung herbeizuführen. Ja? Sondern es ist immer so ein unterschwelliges, sie verstecken sich dann hinter dem Begriff der Kritik an irgendwas. Und letztlich ist es einfach nur Gedisse und Gehetze. Ich habe noch nie in irgendeiner dieser Publikationen und schon gar nicht von solchem Pack wie Henrik M. Broder eine fundierte Islamkritik gelesen. Ich glaube nämlich, dass diese Leute intellektuell überhaupt nicht in der Lage sind, eine Religionskritik zu formulieren. Alles, was ich von denen lese, das ist irgendwie ein Bashing von irgendwelchen Soziotopen, die sie nicht verstehen, weil irgendeine Frau ein Kopftuch anhat. Ich muss mich abregen. Mach mal irgendwas. Mach mal eine Musik oder so. Ich könnte da platzen drüber. Möglichen Sachen lachen. Ja? Aber über sowas nicht mehr. Über diese beschissene Hetzerei im Namen der Aufklärung und alle, also wenn einer keine Aufklärung möchte, dann sind das so Typen wie Henrik M. Broder. Ja, und die ihn in diesen Foren bejubeln und in den Kommentarschwellen. Hast du mal bei Welt Online in die Kommentarstränge geguckt?
Nee.
Für solche Leute will man doch keine Zeitung produzieren. Ich frage mich wirklich, was mit dem Axel Springer Verlag los ist.
Ich weiß nicht, was da passiert in diesen...
Das ist nur noch Gehetze. Das ist PI-Gehetze. Ach so. Das ist Gehetze wie bei PI.
Ja, die sind natürlich jetzt in einer totalen...
Und für solche Leute mache ich doch keine Zeitung. Was sind das schon? Die schimpfen sich Journalisten. Ja, und letztendlich bieten sie da ein Forum für jede noch so abwegige, idiotische Hetzerei. Da hört es bei mir auf.
Es gab auch einen Artikel, das habe ich gerade auf Twitter überflogen, der in der Berliner Morgenpost und...
Entschuldige kurz.
Ja, besser?
Ja, tatsächlich, cool. Das hilft mir manchmal.
Es gab jetzt irgendwie auch einen Artikel, der in der Berliner Morgenpost erschienen ist und in der
Welt... Das nächste Mal, wenn ich den Bruder im Zug sehe und ich habe den schon häufiger im Zug gesehen, haue ich ihm auf die Nase.
Ja.
Nee, traue ich mich eh nicht.
Ich fange nochmal an. Also genau, ja, den ich jetzt in der Länge nicht gelesen habe, nur ein Blogposter darüber, dass in der Welt dann der Absatz, der sich mit Broder befasste, dann rausgelassen wurde.
Ja.
Und das
da weißt du schon, wes Geistes Kind die sind. Ne, dummerweise geben die den Ton an.
Ja, Morgenpost ist allerdings auch Springer. Ja, der klar. Schreiber erwartete, dass der Absatz dann vielleicht da auch noch...
Naja. Ich finde das sehr, sehr
aber
tragisch und
ich habe ja auch
Springer Verlag.
Die Evangelische Zentrale für Weltanschauungsfragen hat mal eins klargestellt. Christliche Fundamentalisten seien zwar gegen Feminismus, gegen Homosexuelle und gegen Pluralismus, wie Breivik. Gleichzeitig aber würden sie alle Überzeugung mit Bibelstellen belegen. Und genau das habe der Massa Christ von Norwegen nicht getan. Was für ein Glück fürs Christentum, dass der Killer im Bibelunterricht so oft gefehlt hat. Uli Schauen macht sich trotzdem Sorgen.
Wer will das schon? Einen Attentäter,
der in der Mitte der Gesellschaft mehr oder minder gelebt hat
und der vorgibt, unsere gemeinsamen Werte zu verteidigen. Dann doch lieber
annehmen, er ist ein wahnsinniger Einzeltäter.
Und gar nicht erst groß darüber nachdenken, was der glaubt. Denn
mir wird fast schlecht,
wenn ich an den Glauben des Anders Behring Breivik denken muss.
Das ist nicht mein christlicher Glaube. Es ist ein fundamentalistischer Glaube.
Eine interessante Denkfigur ist das aus dem Wort zum Sonntag. Das nennen wir einfach gar nicht mehr christlich, sondern nur noch fundamentalistisch. Aber welches Fundament? einfach nicht nachfragen. Denn wenn der mit seinen Ideen außerhalb bleibt, dann braucht man sich gar nicht erst zu distanzieren.
In seinem Pamphlet gibt er sich als neuer Tempelritter aus und fordert einen Kreuzzug zur Vernichtung des Islam.
Um das christliche Europa zu verteidigen. Wer sich die Qual antut und Breiviks Pamphlet durchkämmt, findet da wenig Konkretes über die christliche Religion, aber viel mehr über die Verteidigung einer kulturellen und wirtschaftlichen Hegemonie, die christlich genannt wird. Also das, was die Tempelritter auch gemacht haben.
Den Massenmord so zu rechtfertigen, ist für Historiker eine Perversion der Geschichte.
Sagt aber Elmar Thewissen, der Terrorismusexperte des ZDF. Und er befragt dazu den passenden Historiker.
Das, was in Oslo geschehen ist, sollte man nicht mit den Taten der Tempelritter vergleichen, weil die Tempelritter zunächst einmal in kriegerischen Auseinandersetzungen tätig wurden, weil sie natürlich Gewalt anwandten, aber nicht Gewalt gegen völlig wehrlose, Unschuldige und auch keine Gewalt, die eigentlich überhaupt keinen Sinn hat.
Ja, und deshalb haben Kreuzritter auf dem Weg nach Jerusalem auch mal eben das christliche Konstantinopel platt gemacht. Das hatte Sinn. Ich habe da noch ganz andere Fragen. Wenn die Islamisten aus der Sauerlandgruppe zum Beispiel ein derartiges Menschenschlachten veranstaltet hätten, wären da nicht etwa sogleich Kolonnen von Übertragungswagen bei den Geistlichen aufgetaucht, die die Terroristen beeinflusst haben? Mir kann da etwas entgangen sein, aber über die evangelische Gemeinde, wo Massenmörder Breivik mit 15 Jahren nach eigener Aussage in die Kirche eingetreten ist, habe ich in den Medien nichts gesehen und gehört. Stattdessen werden christliche Theologen als Experten befragt. Immer wieder gerne genommen. Der evangelische PR-Journalist Arndt Brummer.
Ich bin der Meinung, dass wir ein Gewaltproblem in der Geschichte des Christentums hatten.
Okay, aber hatten? Ist doch gar nicht lange her, die ausufernde Gewalt in christlichen Kinderheimen. Wohlgemerkt, diese Gewalt war immer schön religiös begründet. Und manche Norweger haben sich lange abgearbeitet an einer unterdrückerischen, konservativen, protestantischen Erziehung. Hat Breivik die auch genossen?
Der ist ein Anhänger der Gewalt und die begründet er mit der Geschichte des Christentums im Kampf, im Abwehrkampf gegen den Islam. Das ist hanebüchen. Das hat nämlich mit der Ursprungsidee des Erfinders dieser Religionsgemeinschaft überhaupt nichts zu tun.
Mag sein. Jesus kannte keinen Islam und kein christliches Abendland. Er gründete eine Sekte, keine Kirche für die Überlegenheit eines Kontinents. Herauszufinden, was die Ursprungsidee dieses Jesus wirklich war, damit beschäftigen sich seit langem ganze Horden von Theologen, und manchmal kamen sie zu Ergebnissen, die andere Christen zu Gewalttaten verleiten.